Liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Ich habe ein bisschen Schnupfen, man wird es nachher hören. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Jedenfalls, wie immer, bin ich der Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen mit Peter Lange. Er ist Geschäftsführer von Sustain. Das ist eine Firma im Bereich CO2-Tokenisierung. Wir sprechen aber gar nicht so sehr über das Thema Blockchain, sondern eigentlich eher um die Frage, warum macht denn dieser ganze Bereich CO2 auf Blockchain-Basis, also jetzt CO2, überhaupt Sinn? Und gegen Ende sprechen wir dann darüber, warum denn überhaupt auf Blockchain. Zuvor geht es um den freiwilligen Blockchain-Markt, was den Unternehmen exakt suchen und machen und wollen. Und wo es möglicherweise auch hakt. Und wir sehen eben auch, dass es ein unglaublich dynamischer Bereich ist. Ja, Peter, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist bei Sustain. Ihr seid in dem Carbon Market aktiv. Was macht ihr exakt?
Hallo Philipp, hier ist Peter. Genau, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin einer der Mitgründer von Sustain. Sustain möchte den freiwilligen CO2-Markt transparenter machen. Man hat ja in den letzten Jahren schon sehr viel beziehungsweise immer vermehrt von dem freiwilligen CO2-Markt gehört, von Emissionen kompensieren etc. Und heutzutage ist es leider so, dass dieser Markt sehr intransparent ist, sodass Firmen, die ihre Emissionen zum Beispiel kompensieren möchten mit CO2-Credits oder CO2-Zertifikaten, häufig nicht ganz sicher sein können, ist das, was sie eigentlich da kaufen, ist das wirklich transparent? Beziehungsweise bringt es wirklich das, was versprochen wird? Und das möchten wir mit Sustain sicherstellen und da einen Markt ermöglichen, der für alle Parteien übersichtlich ist, verständlich ist und wirklich den Impact bringt, den er verspricht.
Okay, habe ich verstanden, weitestgehend, aber vielleicht für alle Zuhörer und auch für mich nochmal, was ist ein CO2-Credit und was ist der Voluntary Carbon Market, also der freiwillige CO2-Markt, was ist es?
Es gibt einmal den freiwilligen CO2-Markt, vielleicht das einmal vorweg. Es gibt den freiwilligen und den mandatory bzw. verpflichteten CO2-Markt. Die sind von der Idee eigentlich relativ gleich. Grundsätzlich geht es immer darum, dass wenn ein Unternehmen nachhaltiger werden möchte heutzutage, dass es CO2-Credits gibt in diesen Märkten und diese CO2-Credits kaufen kann, um eben Emissionen zu kompensieren. CO2-Credits werden auch CO2-Zertifikate genannt. Das ist im Grunde das Gleiche. Sustain, wie du schon gesagt hast, wir fokussieren uns auf den freiwilligen CO2-Markt. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass wenn ein Unternehmen X Emissionen, das wird im ersten Schritt berechnet, dass es dann Zertifikate kaufen kann und diese Zertifikate eben diese Emissionen kompensieren bzw. neutralisieren, dass ein Unternehmen dann sagen kann, wenn zum Beispiel im ersten Schritt schon Emissionen reduziert wurden, das ist eigentlich immer so, beziehungsweise das geht immer als Requirement vorerst, ist immer ein Requirement als erstes. Und dann kann jedes Unternehmen eben diese CO2-Credits kaufen und damit die restlichen Emissionen kompensieren. CO2-Credits funktionieren im Grunde so im Voluntary Market, dass es Projekte gibt, die in irgendeiner Art und Weise entweder zukünftige Emissionen verhindern oder direkt Emissionen aus der Atmosphäre entfernen. Es können zum Beispiel Projekte sein wie Aufforstung oder der Schutz von existierendem Wald. Aber das Wichtige ist eben immer bei diesen Projekten, dass, wie gesagt, entweder Emissionen entfernt werden oder der Austritt von zukünftigen Emissionen verhindern wird. Und dann werden diese CO2-Zertifikate generiert, indem eine Verifizierungsfirma zu diesen Projekten geht und eben berechnet, wie viele Tonnen CO2 zum Beispiel wurden aus der Atmosphäre geholt oder wie viel wurden verhindert. Und dann werden entsprechend so und so viele CO2-Zertifikate generiert und diese können dann eben von Unternehmen gekauft werden.
Es klingt spannend, zumal das Thema ESG natürlich auch sehr heiß ist, wie wir wissen. Aber nochmal einfach, um das zusammenzufassen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite zum Beispiel einen Farmer in Brasilien, der absorbiert mit seinen Hektar CO2 aus der Luft. So möchte man das ja haben. Das gleiche auch bei, du hast mir das ja mal gesagt, Mangrovenwälder zum Beispiel in Thailand oder es gibt viele andere Beispiele. Und auf der anderen Seite hast du dann zwar einen schon recht effizient und ESG-konformen Mittelständler, aber der hat natürlich trotzdem noch gewisse CO2-Ausstöße von seiner Produktionshalle, die er nicht einfach so wegbekommt. Das heißt, ich verbinde jetzt quasi den einen mit dem anderen und dann fließt natürlich auch Geld. Der CO2 hat einen Preis und letztendlich kann der Mittelständler sich dann so ein bisschen so freikaufen. Also freikaufen klingt ehrlich gesagt aus meiner Sicht vollkommen falsch, weil wenn ich eben Ressourcen einbaue in meinen Produktionsprozess, sei es Strom oder Öl oder halt auch CO2, dann muss ich eben einfach dafür bezahlen. Das hat mit Freikaufen nichts zu tun, glaube ich. Aber habe ich das jetzt so ganz gut zusammengefasst oder fehlt was?
Nee, das hast du eigentlich gut zusammengefasst, aber du hast total recht, Freikaufen ist da eigentlich ein ganz schwieriger Begriff, einfach deswegen, weil grundlegend ist in diesem Markt eben so, ist, dass Unternehmen wirklich nur diese Emissionen kompensieren sollen, die sie nicht reduzieren können. Das heißt, die Idee hinter dem freiwilligen CO2-Markt ist, dass wir heutzutage eben viele Prozesse haben, wie zum Beispiel Flugzeuge oder eben, wie du schon sagst, Elektrizität, Energie muss irgendwie gewonnen werden, die heutzutage eben noch nicht wirklich CO2-neutral gestaltet werden können. Das heißt, dass fast jedes Unternehmen und auch fast jede Privatperson in irgendeiner Art und Weise Emissionen emittiert und darum eigentlich nicht wirklich herumkommt. Das heißt, die Idee ist, wenn man ein Unternehmen ist und irgendwie nachhaltiger werden möchte, dass man im ersten Schritt immer Emissionen so weit wie möglich reduziert, aber dass eben für diesen Rest dieser Emissionen diese CO2-Zertifikate gekauft werden können, um eben dafür zu kompensieren.
Dann, Peter, wo ist exakt der Unterschied zwischen dem privaten und den verpflichtenden Markt? Warum gibt es den privaten Markt überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde gibt es den privaten Markt, weil es heutzutage einen sehr großen öffentlichen Druck gibt für Unternehmen, eben nachhaltiger zu werden. Viele Unternehmen wollen das selbstverständlich auch, aber im Grunde entscheiden viele Konsumenten oder eben auch Unternehmen im B2B-Bereich, mit wem sie zusammenarbeiten, je nachdem auch, wie neutral oder wie nachhaltig eben Firmen sind. Das bedeutet, dass wir heutzutage zum Beispiel im Supermarkt, ich denke, das hat jeder schon mal gesehen, Produkte haben, wo draufsteht, jedes Produkt ist CO2-neutral. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass eben Kunden das als einen großen Faktor sehen mittlerweile. Also es gibt Studien, die sagen zum Beispiel 80% plus der Kunden tätigen ihre Kaufentscheidung, je nachdem, wie nachhaltig Firmen sind. Und das ist im Prinzip der Hauptgrund für Unternehmen in diesem freiwilligen Markt. Es gibt allerdings verschiedene Industrien, die unter diesen Mandatory Compliance beziehungsweise verpflichtenden Markt fallen. Da gibt es dann verschiedene Systeme, die laufen auch ein bisschen anders ab. Zum Beispiel das EU Cap and Trade System. Da ist es im Grunde so, dass Emissionen eben Unternehmen ein Limit bekommen, über das hinaus sie nicht emittieren dürfen. Das heißt, es wird gesagt, x Tonnen CO2 darf dieses bestimmte Unternehmen jetzt emittieren. Und wenn es da drunter fällt, also wenn es weniger als dieses Limit emittiert, dann bekommt es CO2-Zertifikate zugeschrieben. Und wenn es mehr emittiert, dann muss es CO2-Zertifikate kaufen von einem Unternehmen, das eben dann unter diesem Limit war. Das heißt, dieser Compliance-Cap-and-Trade-Markt, der funktioniert nochmal ganz anders als der Freiwillige. Im freiwilligen Markt ist es wirklich nur so aktuell zumindest, dass das Unternehmen das aus Marketing- bzw. Imagegründen machen. Und natürlich, wir sprechen mit vielen, die das auch machen wollen, weil sie einfach selber davon überzeugt sind.
Okay, also zwei Fragen, aber wir müssen die natürlich eins am anderen beantworten. Also freiwillig klingt dann natürlich immer so, dass dann möglicherweise geschummelt wird, ja, wenn der Staat nicht drauf schaut, ja, passiert dann wirklich das, was die Unternehmen sagen, oder geht es da drunter und drüber? Ich kann ja möglicherweise nicht sehen, ob ja zum Beispiel der Mangrovenwald vielleicht doppelt verkauft wird mit seinem CO2-Absorptionspower und so weiter und so fort. Und das zweite ist natürlich, passiert das heute wirklich schon? Also wenn ich im Supermarkt einkaufe, dann gibt's sicherlich, okay, vielleicht anders, wenn ich ein Ticket einkaufe bei einer Airline, da gibt es manchmal die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, dass ich CO2-compensated reise. Ist das der freiwillige CO2-Markt? Also damit, und warum frage ich das, Peter? Um das für den Zuhörer ganz plastisch rauszuarbeiten. Weißt du, du sagst Markt, da passiert was, da gibt es Mangrovenwälder und Bäume und Brasilien und alles. Und dann gibt es aber mich als Konsumenten und vielleicht möchte ich von A nach B fliegen und dann gibt es das Häkchen CO2-compensated. Ja? Wenn ich da drauf drücke, seid ihr dann oder eure Wettbewerber, seid ihr dann aktiv?
Richtig, und damit sprichst du eigentlich schon ein sehr großes Problem in diesem Markt an, denn er ist einfach unfassbar komplex und sehr, sehr schwierig zu verstehen. Bei dem Beispiel, was du nennst, genau, das wäre auch der freiwillige Markt. Das ist vielleicht auch ein besseres Beispiel, was viele schon kennen, wenn man einen Flug bucht, dass man da eben die Möglichkeit hat, Emissionen zu kompensieren. Aber dann fragt man sich natürlich, was ist jetzt eigentlich passiert? Also wie kann ich sicher sein, dass meine Emissionen im ersten Schritt da überhaupt kompensiert wurden? Wo ist der Beweis dafür? Und das existiert eben wirklich nicht. Der komplette freiwillige CO2 CO2-Markt ist aktuell noch unreguliert. Es gibt Gesetzesentwürfe und es gibt viele Politiker, die da für mehr Regulation sich einsetzen wollen, gerade auch in der EU. Aber derzeit ist es eben so, dass dieser ganze Markt, der freiwillige Markt, komplett unreguliert ist. Das heißt, es gibt definitiv viele Möglichkeiten für Unternehmen, da zu schummeln. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren besonders und in den letzten Monaten viele Unternehmen gesehen, die jetzt sich diesen Markt ausgesucht haben, den freiwilligen CO2-Markt, um ihn eben transparenter und übersichtlicher zu machen und um sicherzustellen, gerade auch für Endkonsumenten und für Unternehmen, dass überprüfbar wird, was eigentlich getan wurde, beziehungsweise was diese CO2-Zertifikate wirklich bewirkt haben.
Okay, also das heißt, also dann muss man aber doch eigentlich CO2 anerkennen wie so eine Art neuer Produktionsfaktor, ja, also Produktionsfaktor für vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören, die sich mit der Produktionstheorie nicht so gut auskennen. Das funktioniert so: Irgendwo kommt rechts ein Produkt raus, zum Beispiel ein Handy, ein iPhone, und links müssen ganz viele Ressourcen eingegangen sein: Chips und ein Bildschirm und vielleicht auch Patente und Elektrizität und Gas und auch Wissen und Mitarbeiter. Alles geht quasi ein. Und dann kommt ein Handy raus. Das ist der Produktionsprozess. Und in anderen Produktionsprozessen habe ich dann zum Beispiel Öl oder Gas. Es geht da alles ein. Könnte man sagen, Peter, dass quasi CO2 ein neuer Produktionsfaktor wird mit allen Pros und Cons? Ja, irgendjemand stellt es bereit, irgendjemand nimmt es aus dem Markt. Aber kann man das so sagen, dass dadurch quasi ein neuer Produktionsfaktor im Prozess entsteht?
Kann man ganz klar so sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Infrastruktur dafür im Moment noch nicht unbedingt steht, aber dass sich das gerade definitiv so entwickelt und dass immer mehr Unternehmen eben diesen Faktor mit aufnehmen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass viele Unternehmen, die eben im nachhaltigen Bereich was machen oder die zum Beispiel aus anderen Gründen sich über Aufforstung Gedanken machen oder dort Projekte planen, dass eben dieses CO2-Thema und CO2-Zertifikate in die Planung von verschiedenen Projekten direkt mit eingebunden wird heutzutage. Das Gleiche für Unternehmen selber: Wenn Unternehmen ein neues Projekt planen wollen, ein neues Produkt entwickeln wollen, dann wird heutzutage viel mehr darauf geguckt, was ist eigentlich der CO2-Fußabdruck davon und wie viele CO2-Zertifikate müsste man dann kaufen. Das heißt, in dem Sinne definitiv, das entwickelt sich auf jeden Fall im Moment so.
Okay, und was in dem Bereich macht ihr? Also da gibt es natürlich die Plattformen, dann gibt es sicherlich Beratungshäuser, dann gibt es den Broker-Ansatz. Und vor allem, Peter, vielleicht noch vorneweg gefragt, im Ölbereich, Öl ist ja auch ein Commodity, im Ölbereich gibt es ja nicht nur eine Sorte Öl, sondern es gibt, wie man in der Tagesschau immer hören kann, es gibt Öl der Sorte Brent Spar, was auch immer das bedeutet. Dann gibt es Öl der Sorte X und Y und so weiter. Es gibt auch beim Gas, haben wir jetzt gelernt, aufgrund der Russland-Problematik, dass es Gas gibt aus Russland, was offenbar einen anderen Chemikalienzusammenstellung hat als andere Gasarten aus anderen Ländern. Dementsprechend müsste es, gut, es gibt nur ein CO2-Molekül, das ist mir auch klar, aber es gibt ja CO2-Projekte und CO2-Prozesse aus unterschiedlichen Domänen. Ja, wir haben jetzt mal den brasilianischen Wald gesagt. Oben drüber ist quasi der Wald als sich. Es gibt auch deutschen und anderen Wald. Dann gibt es quasi die Mangroven. Dann gibt es, was ich gehört habe, noch Ozeanalgen, die sehr viel CO2 aus der Luft nehmen können. Gibt es überhaupt einen CO2-Preis oder entsteht hier ein ganzes Bündel von unterschiedlichen CO2-Preisen, so wie Öl der Sorte Brent Spar und Öl der Sorte X und Z und Y?
Sehr guter Punkt, Philipp. Nein, es gibt ganz klar keinen einen CO2-Preis. Das heißt, der CO2-Preis, der ändert sich nicht nur andauernd, sondern es gibt auch eine ganz, ganz große Bandbreite von verschiedenen Projekten und damit verschiedenen Preisen. Wer jetzt heutzutage einen CO2-Credit kaufen möchte, der kann theoretisch unter $1 bezahlen, der kann aber auch mehr als $1,000 dafür ausgeben. Heutzutage, je nachdem, welcher Typ, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist vielleicht der Mittelpreis so zwischen 10 bis $50, würde ich sagen. Aber das ist ja schon eine sehr, sehr große Bandbreite. Und wie kommt das zustande? Wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Projekttypen. Wir haben eingangs schon einmal darüber gesprochen, dass es diesen Unterschied gibt zwischen quasi Avoidance- und Carbon-Capture-Projekten, also Capturing, wenn CO2 aus der Atmosphäre wirklich entfernt wird und irgendwie gespeichert wird, und Avoidance, wenn durch Projekte eben die Emissionen von zukünftigen CO2-Werten oder anderen Molekülen quasi verhindert wird. Dafür gibt es eben verschiedene Projekte. Also wie du schon sagst, Aufforstung ist eine Sache, Mangroven sind eine Sache. Auch da gibt es dann wieder zum Beispiel den Schutz von Mangroven oder eben die Aufforstung von neuen Mangroven. Aber was auch sehr, sehr populär ist, sind zum Beispiel Projekte, wo Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe, durch zum Beispiel Solaranlagen ersetzt wird, wo man dann eben sagt, okay, dadurch, dass jetzt hier eine Solaranlage steht und nicht, es ist gerade in China und Indien sehr populär, und nicht durch eben diese fossilen Brennstoffe Energie gewonnen wird, wird quasi damit die Emissionen von zukünftigen Emissionen verhindert. Das sind eben all diese verschiedenen Projekte, und dadurch, dass diese ganzen Projekte so verschieden ablaufen und eben auch von ihrem Ziel relativ unterschiedlich sind, gibt es eben all diese verschiedenen Preise. Und das ist ein sehr großes Problem für viele Unternehmen, beziehungsweise auch für die Öffentlichkeit, weil eben schwer nachvollziehbar ist, was ist denn jetzt eigentlich ein gutes Problem, wenn man als Unternehmen sich anfänglich mit diesem Markt beschäftigt und sagt, okay, ich möchte jetzt ein CO2-Zertifikat kaufen, dann möchte man logischerweise ja eigentlich erstmal das günstigste kaufen. Aber häufig ist es eben so, dass all diese verschiedenen Projekte, die verschiedene Probleme lösen, auch verschiedene Co-Benefits, wie eben zum Beispiel, wenn wir jetzt über Aufforstung mal sprechen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn wir zwei verschiedene Aufforstungsprojekte haben und damit zwei verschiedene CO2-Zertifikate von verschiedenen Projekten. Und das eine Projekt, das fokussiert sich wirklich nur darauf, Bäume zu pflanzen und hat den günstigsten Preis möglich. Also pflanzt einfach nur für die günstigsten Kosten, die quasi berechnet werden können, verschiedene Bäume. Und dann gibt es ein Projekt, das die Community mit einbezieht, vor Ort, zum Beispiel in Brasilien, und eben darauf achtet, dass auch eine gewisse Biodiversität wiederhergestellt wird, dann haben diese verschiedenen Projekte natürlich ganz verschiedene Preise. Nach außen hin ist das aber nicht sichtbar. Und das erklärt eben so ein bisschen die große Brandweite.
Also würdest du dir zutrauen, ich weiß, das ist eine schwere Frage jetzt, Peter, würdest du dir zutrauen, wie viel unterschiedliche CO2-Arten oder Preise oder von mir aus auch Projekte es momentan auf der Erde gibt? Also du kannst gerne die Unit, also gerne selber designen und spezifizieren, damit quasi du sagen kannst, was du da beitragen kannst, falls die Frage keinen Sinn macht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es ist gar nicht beantwortbar, einfach deswegen, weil das Ganze so schnell verändert. Also es gibt, im Grunde kann ja jedes Projekt, dadurch, dass der Markt nicht reguliert ist, jedes Projekt, das in irgendeiner Art und Weise CO2 aus der Luft entfernt oder eben verhindert, kann theoretisch zum Zertifikat werden.
Okay, das heißt, aber es gibt ja auch Instanzen da draußen, die müsstest du kurz erklären, die quasi dafür sicherstellen, dass nicht jeder jetzt einfach sein CO2-Projekt platziert, sondern dass das quasi alles gewissen Standards genügt.
Genau, es gibt im Prinzip zwei Organisationen in diesem ganzen Prozess, einmal, beziehungsweise zwei Punkte in diesem Prozess. Es gibt einmal Standards, das sind zum Beispiel Verra oder Goldstandard, die da relativ populär sind, die eben gewisse Methodologies oder Methodologien aufsetzen, wonach eben diese CO2-Zahlen berechnet werden. Und dann gibt es Verifizierungsfirmen, die zu den Projekten hingehen und eben berechnen, wie viel CO2 wurde denn eigentlich aus der Atmosphäre gezogen. Und da gibt es eben verschiedene Modelle für. Es ist aber so, dass sich diese Modelle aktuell sehr, sehr stark verändern. Das heißt, es gibt eben einmal diese Firmen wie Verra und Goldstandard, die Standards setzen und seit circa 20 Jahren in diesem Markt existieren, wo aber inzwischen auch sehr, sehr viele neue Modelle eben herausgebracht werden, gepublished werden. Aber davon abgesehen gibt es jetzt gerade in den letzten 2 Jahren unfassbar viele Unternehmen, die sich eben neue Berechnungsmöglichkeiten ausgedacht haben, zum Beispiel mehr mit Satellitendaten oder mit allgemein viel digitalisierter. Und deswegen ist das schwierig zu sagen, weil es eben so viele verschiedene Möglichkeiten gibt inzwischen, ein Projekt zum Beispiel zu zertifizieren zu lassen und CO2-Zertifikate zu generieren, dass man das nicht in irgendwie 5 bis 10 verschiedene Projekttypen einordnen kann, weil eben dieser Markt so unübersichtlich ist.
Okay, aber also die Unübersichtlichkeit, ist es quasi etwas Statisches oder ist es quasi vielleicht auch positiv, weil ja hinter dieser Unübersichtlichkeit ja auch ein riesengroßes Wachstum, eine unglaubliche Dynamik stecken kann. Und es gibt ja keinen zentralen Akteur wie den Staat, der jetzt quasi entscheidet, was innovativ ist und was funktioniert und was nicht, weil wir leben ja in einer Marktwirtschaft in Europa Amerika ja auch, so dass sich bestimmte Dinge hinsortieren. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird dann sicherlich der Staat eingreifen, aber wir sind natürlich nicht in China, wo einfach der Staat sagt, okay, A, B, C funktionieren, E, F und G, aber nicht. Ja, das heißt, ist es nicht ganz normal, dass es am Anfang diese Dynamik und dieses Chaos gibt, oder würdest du das anders sehen?
Doch, ich glaube, dass das auch eine gute Sache ist. Natürlich ist es nicht gut, dass der Markt aktuell sehr unübersichtlich ist, aber dadurch, dass sich eben so viel verändert und das auch ohne Regulation, dadurch wird der Markt ja gerade auf langere Sicht viel, viel besser funktionieren, weil es eben so viele verschiedene Firmen gibt, die die existierenden Prozesse quasi challengen können und sagen können, okay, hey, ich habe hier eine bessere Idee, das sollte eigentlich so funktionieren, und letztendlich wird sich dann in den nächsten 3 bis 5 Jahren das herauskristallisieren, was am besten funktioniert. Und das würde, wenn da eine staatliche Instanz dazwischen stehen würde und sagen würde, hey, wir haben jetzt zum Beispiel nur einen einzigen Prozess für die Berechnung von oder die Ausstellung von CO2-Zertifikaten, das würde dann natürlich nicht so funktionieren, sondern wir haben wirklich hier einen sehr, sehr freien Markt, wo jeder mit einer guten Idee letztendlich einen Vorschlag machen kann und sich dann das durchsetzen wird, was am besten funktioniert, was am transparentesten ist und was eben letztendlich für Nachhaltigkeit auch am meisten Impact generieren kann.
Und was wird sich durchsetzen? Also mein, weißt du, gewinnt der Stärkste, gewinnt derjenige, der das beste Coverage aus der Industrie hat, gewinnt der mit dem größten Kunden oder der mit der tollsten Internetseite? Weißt du, wie sortiert sich das hin? Also klassisch BWL, die Unternehmen versuchen verschiedene Edges zu bekommen im Wettbewerb, Klammer auf, USP, also Unique Selling Proposition, Klammer zu, und dann klappt es, oder gibt es unfaire Tricks? Ich könnte ja auch quasi vorgeben, hochqualitative CO2s bereitzustellen, und im Hintergrund habe ich irgendwelche shady Projekte, die ich sogar noch doppelt verkaufe.
Genau, genau das ändert sich gerade. Also genau dieser Punkt, dass man zum Beispiel Zertifikate zweimal verkauft und so weiter, genau deswegen ist es so gut, dass so viele neue Firmen in diesen Markt kommen, dass eben vielleicht kurzfristig diese Unübersichtlichkeit noch existiert, aber eben langfristig so viele Ideen in diesen neuen Markt reinströmen und sich quasi dann das umsetzen kann oder durchsetzen kann, was am besten funktioniert. Und ich glaube, es gibt 2 Faktoren, die bestimmen, was sich am Ende durchsetzen wird. Wenn wir uns mal diesen Markt anschauen, dann gibt es ja quasi 2 Seiten. Es gibt einmal die Unternehmen, die die CO2-Zertifikate kaufen, und es gibt die Projekte, die die Emissionen irgendwie aus der Atmosphäre rausholen und quasi die CO2-Zertifikate generieren beziehungsweise dann an die Unternehmen verkaufen. Und in diesem Sinne gibt es, glaube ich, 2 Punkte. Es gibt einmal den Preis von dieser Zertifizierung, also wie viel kostet es überhaupt, so Zertifikate zu generieren. Also wenn ich jetzt ein Projekt habe, ich möchte zum Beispiel einen Wald aufforsten, wie viel zahle ich dafür, dass ich durch meine Aufforstungsaktivitäten CO2-Zertifikate generieren kann? Und dann eben der Transparenzpunkt auf der Unternehmensseite. Das heißt, wenn ich ein CO2-Zertifikat kaufe, wie sicher kann ich mir sein und wie kann ich vielleicht auch überprüfen, was dieses CO2-Zertifikat wirklich gemacht hat? Ich glaube, die Ideen in diesem Markt, die eben preislich günstig sind, weil Preis wird immer eine Rolle spielen, und die vor allem transparent sind, das heißt, die sicherstellen können, dass wenn ein CO2-Zertifikat gekauft wird bzw. erstellt wird und das CO2-Zertifikat sagt, eine Tonne CO2 wurde aus der Atmosphäre gezogen, dass das wirklich der Fall ist und das eben transparent darstellen kann. Ich glaube, diese 2 Punkte, Transparenz und Preis, werden dann entscheidend sein für die Ideen, die sich durchsetzen.
Okay, aber müsste denn genau dieser Markt nicht unglaubliche Chancen bieten, weil die Unternehmen müssen sich ja mit dem Thema beschäftigen und kommen teilweise nicht weiter und möglicherweise gibt es auch zu wenig CO2-Projekte. Müsste das nicht wie im Wilden Westen sein, also positiv wie negativ?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele Chancen in diesem Markt gibt und deswegen gibt es ja auch so viele Unternehmen, die sich gerade damit beschäftigen. Wir haben ja gesehen, dass ich glaube, es sind knapp unter 50% der Fortune 500 Companies, die haben sich ein Ziel gesetzt, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Das heißt, es gibt in den nächsten Jahren immer so Zwischenziele. Zum Beispiel gibt es Firmen, die sagen, bis 2025 wollen wir 20% unserer Emissionen gecuttet haben, beziehungsweise wollen 20% CO2-neutral sein. Und es geht dann immer so weiter. 2030 gibt es wieder quasi einen neuen Punkt. Und zu diesen Zielen, zu diesen Zwischenzielen, die sich Unternehmen gesetzt haben, werden quasi immer wieder CO2-Zertifikate gekauft werden, weil Unternehmen merken, hey, wir haben versucht, Emissionen zu reduzieren, aber häufig gibt es eben noch gar nicht die technischen Möglichkeiten oder teilweise, genau, das ist eigentlich der größte Punkt, häufig ist es gar nicht möglich, häufig gibt es Prozesse innerhalb dieser Unternehmen, die dafür sorgen, dass eben Emissionen noch nicht zu 100% reduziert werden können und dann kaufen diese Unternehmen CO2-Zertifikate. Es ist jetzt aber aktuell auf dem Markt so, dass viel mehr Unternehmen CO2-Zertifikate kaufen wollen, als CO2-Zertifikate existieren. Das bedeutet, Unternehmen merken jetzt gerade eben zu dieser nächsten Deadline bis 2025, wo sich viele Zwischenziele gesetzt haben, hey, wir brauchen irgendwie CO2-Zertifikate, aber wir wissen gar nicht wirklich, was wollen wir eigentlich kaufen und wie komme ich da überhaupt dran? Und genau aus diesem Grund, weil es eben so eine sehr, sehr große Nachfrage gibt, sind aktuell so viele Unternehmen auf dem Markt und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil sich eben in diesem Sinne das durchsetzen kann, die Ideen durchsetzen können, die am besten funktionieren. Und ich denke, davon profitiert der ganze Markt.
Okay, also klingt auf alle Fälle mega spannend, aber wir haben ja eigentlich auch einen Podcast zum Thema Blockchain, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich könnte doch das ganze Thema auch ohne Blockchain machen. Ich setze mich hin und verbinde einfach mühselig im Notfall Hand mit Hand, wie ein Handwerker letztendlich, ein Projekt mit dem anderen, Mittelständler A und eben, weiß ich nicht, Mangrovenwald in Thailand und dann brauche ich Formulare und Präsentationen und so weiter. Warum brauche ich die Blockchain?
Genau, es hat die letzten 20 Jahre hat es ja auch ohne Blockchain irgendwie funktioniert. Das Problem ist, dass wenn wir einen skalierbaren Markt bauen wollen oder jetzt eben all diese Unternehmen haben, die sich jetzt mit CO2-Zertifikaten beschäftigen und jetzt viel, viel mehr CO2-Zertifikate kaufen wollen als vorher, dann funktioniert der aktuelle Markt nicht mehr wirklich, weil eben Prozesse, wie du sagst, schon immer noch manuell ablaufen. Das heißt, die meisten CO2-Zertifikate werden over the counter gekauft. Es gibt sehr wenige zentrale Marktplätze. Jetzt hat Salesforce gerade einen vorgestellt und der ist in den USA auch schon verfügbar, der ohne Blockchain funktioniert. Aber letztendlich braucht es irgendeine Art und Weise, diesen sehr unübersichtlichen und fragmentierten Markt zusammenzubringen und irgendwie so umzusetzen, dass es quasi ein gewisses Vehikel entsteht. Also es ist sehr komplex, aber letztendlich haben wir diese verschiedenen CO2-Zertifikate, sind wir darauf eingegangen, die sind alle unterschiedlich. Das heißt, es braucht irgendeine Möglichkeit, diesen ganzen Markt zusammenzufassen und so zu bauen, dass eben einmal die Übersicht entsteht und dass zum Beispiel auch so Sachen wie, du schon sagst, das doppelte Verkaufen von CO2-Zertifikaten verhindert wird.
Ja, aber Peter, das ist ja ganz interessant. Das heißt, Blockchain wäre dann die Infrastruktur, okay. Genau. Aber wenn du dir Öl anschaust oder Strom, weißt du, da gibt's auch keine zentrale Infrastruktur. Also vor allem bei Öl nicht. Ja, da macht eigentlich jeder, was er will. Und dann gibt's halt irgendwelche Dienstleister, die das versuchen zu aggregieren. Und irgendjemand hat gesagt, also ich kenne die Geschichte nicht, aber es lohnt sich sicherlich, das bei Wikipedia mal rauszufinden. Irgendjemand hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Ölsorte Brent's Bar aus der Nordsee und die zitieren wir in der Tagesschau. Es hätte auch jede andere Ölsorte sein können, richtig? Also das heißt, das wurschtelt sich irgendwie so zurecht und es gibt keinen zentralen Akteur, auch wenn man es eigentlich sich wünschen würde. Aber hätte man einen zentralen Akteur, würde es nicht funktionieren, weil der Staat im Prinzip mit innovativen Dingen einfach nicht umgehen kann.
Genau, würde ich so unterschreiben. Aber ich glaube, auch wenn von Mechaniken her der Ölmarkt mit dem CO2-Markt relativ viel Ähnlichkeiten aufweist, ist eben der große Unterschied, dass CO2-Zertifikate ja an sich eigentlich ein digitales Produkt sind. Die sind zwar verbunden mit einer physischen Aktivität, aber dieses CO2-Zertifikat an sich, das ist eben aktuell wahnsinnig fragmentiert. Das heißt, es gibt verschiedene Register, auf denen quasi gespeichert wird, wer besitzt welches CO2-Zertifikat, wer hat welches CO2-Zertifikat gehandelt. Aber das ist immer auf verschiedenen Plattformen irgendwie festgelegt und ist nicht vereinheitlicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier Tokens verwenden würde und dann diese CO2-Zertifikate entweder direkt als Token aufbaut oder eben mit einem Token verknüpft, was viele Unternehmen heutzutage machen, dann haben wir hier eben die Möglichkeit, zum Beispiel einen Marktplatz aufzubauen, auf dem es relativ egal ist, auf welcher Registry die CO2-Zertifikate eigentlich ursprünglich gespeichert wurden, weil wir eben einen Vehikel dafür haben. Also ich glaube, in dem Sinne ist Infrastruktur hier ganz anders, weil wir eben so ein digitales Produkt haben. Bei Öl steht ja immer noch was dahinter. Also klar, man kann auch Futures handeln etc. Und theoretisch kann man das auch über Blockchain machen, aber ich glaube, da ist es nicht zwangsweise nötig. Hier im CO2-Markt ist es aber eben so, dass das alles so fragmentiert ist und dass es ja keine, überhaupt keine regulatorische Aufsicht gibt, dass deswegen eben ein vereinheitlichtes Vehicle, was man irgendwie verbinden könnte oder mit diesen verschiedenen Projekten, eben zu mehr Transparenz führen würde, aber eben vor allem auch zu einem Markt führen würde, der nicht nur over the counter stattfindet, sondern wo man zentralisierte Marktplätze bauen kann und wo vor allem dann eine Übersicht bezüglich Preisbildung und verschiedener Projekte entsteht.
Naja, das macht schon Sinn. Also es ist unglaublich spannend für mich persönlich. Ich habe das letztes Jahr im Sommer erst, also vor ungefähr 1,5 Jahren oder ein bisschen weniger, verstanden, dass dieses Thema CO2 unheimlich interessant sein könnte. Vor allem und auch wird auch sehr dynamisch, vor allem auch im Hinblick auf Blockchain-Technologie, weil ich keine Legacy-Infrastruktur habe, die ich ablösen könnte. Es gibt quasi kein Buchhaltungssystem wie bei Aktien von einer deutschen Börse oder teilweise auch betrieben von Zentralbanken, die ich letztendlich überzeugen müsste, dass die Blockchain die bessere Technologie ist. Stattdessen kann ich theoretisch auf die grüne Wiese bauen. Das ist ein Riesenvorteil. Deswegen macht das alles unglaublich viel Sinn für Blockchain-Basis. Aber ich habe auch gehört, knapp 40 Unternehmen fangen jetzt an, CO2-Börsen aufzubauen und der Investor, also der Venture Capitalist, weiß gar nicht, wo er investieren soll, weil der Markt keine 40 wiederum braucht. Ja, das heißt, das, was man sich wünscht, klingt eigentlich gut. Der Markt regelt es, Innovation passiert relativ schnell, sehr dynamisch. Auf der anderen Seite hast du relativ schnell auch ein Überangebot an Exchanges, CO2-Exchanges, und es ist noch nicht klar, wer gewinnen wird. Kennt ihr diese Thematik?
Auf jeden Fall. Also das System hat damals auch angefangen mit der Idee, ein CO2-Marketplace selber zu launchen auf eben auf Blockchain-Hintergrund bzw. Infrastruktur. Und inzwischen ist es so, dass sehr viele Unternehmen diese Idee hatten. Und es ist ja auch logisch, wenn man eben mit dieser Grundidee reingeht. Es gibt viele Unternehmen, die CO2-Zertifikate kaufen wollen. Es braucht irgendwie eine bessere Infrastruktur. Viele Transaktionen finden over the counter statt. Der Markt ist nicht transparent, er ist unübersichtlich. Klar macht es dann Sinn, einen Marketplace zu bauen. Aber ich glaube, viele Unternehmen, die sich dann mehr damit beschäftigen, die merken irgendwann früher oder später, dass ein Marktplatz zwar grundsätzlich wichtig ist, aber dass der Markt vielleicht eigentlich auch noch gar nicht so weit ist. Das heißt, einzelne Prozesse müssen eigentlich erstmal besser gestaltet werden, beziehungsweise sind aktuell noch so manuell und so intransparent, dass sie auf einem Marketplace eigentlich noch gar nicht zusammengefasst werden können.
Richtig. Und ich glaube, das ist übrigens ein Standardproblem beim Blockchain-Thema. Alle Leute wollen alles Mögliche auf Blockchain bringen, aber teilweise fehlt ja die vorherig erforderliche Standardisierung der Daten. Ohne quasi standardisierte Daten ist es ja unmöglich, Dinge auf ein Blockchain-System zu bringen. Das ist ja übrigens der Charme von den Kryptowährungen mit dem ERC-20-Standard bei Ethereum, weil hier die Technologie eine Standardisierung erzwingt, was ja bei euch in dem CO2-Bereich noch gar nicht stattgefunden haben konnte.
Richtig, richtig. Vielleicht da mal ein Beispiel, um das Ganze zu veranschaulichen. Und zwar, wenn es gibt ein Projekt, das Projekt möchte zum Beispiel Bäume pflanzen und möchte dafür eben CO2-Zertifikate generieren, diese CO2-Zertifikate dann an ein Unternehmen verkaufen, das Unternehmen kann damit kompensieren. In diesem Prozess, wenn es zum Beispiel ein Projekt ist, was von einer NGO durchgeführt wird, was sehr fokussiert ist auf Biodiversität, auf Community, wo es eben von Projektseite wirklich darum geht, ein Projekt umzusetzen, das wirklich nachhaltig ist, das sehr gut gestaltet ist, dann hat dieses Projekt häufig den Incentive oder ist häufig so veranlagt, dass es eben sagt, ich möchte meine Zertifikate, die ich jetzt hier mit meinen Bäumen umgesetzt habe oder generiert habe, die möchte ich aber nicht an jeden verkaufen. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass irgendein Unternehmen in der Ölindustrie das kauft, um sich damit quasi frei zu kaufen, sondern ich möchte diese Zertifikate nur an ein Unternehmen verkaufen, was schon bewiesen hat, dass es Emissionen reduziert hat im ersten Schritt und so weiter. Wenn man jetzt einen Marktplatz hat, dann und man hat eben diesen Supply, also man hat dieses Projekt, das irgendwie dann auf diesen die CO2-Zertifikate auf diesen Marktplatz bringen möchte, dann muss man als Marktplatz ja sicher gehen, dass die Kunden, die man auf diesem Marktplatz hat, also die Unternehmen, dass die quasi durch irgendeinen KYC-Prozess gehen, beziehungsweise dass man für jeden einzelnen Kunden sicherstellt, dass zum Beispiel schon Emissionen reduziert wurden im ersten Schritt und so weiter. Und jedes Projekt hat häufig ganz verschiedene Requirements, für an wen sie eigentlich dieses Zertifikat verkaufen wollen. Das heißt, solange es da zum Beispiel keinen einheitlichen Prozess gibt oder da nicht eine Lösung gefunden wird, dann macht es überhaupt keinen Sinn zu skalieren, weil das eben selbst in diesem kleinen Sinne noch überhaupt nicht funktioniert.
Richtig, macht Sinn. Also ich glaube, das ist ein umfangreiches Thema und wir müssen uns dazu in einem halben Jahr nochmal unterhalten, Peter. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Da tut sich einiges. Die Politik pusht ja ihrerseits auch und gleichzeitig ist es wirklich wie im Bilderbuch, dass quasi die Innovation in einem freien Land oder in einer freien Region relativ viele Ansätze ermöglicht. Das führt dann so zum Durcheinander. Dafür hat jeder die Chance, weiterzukommen. Ich denke mal, das war eine sehr interessante Folge. Vielen Dank für die Insights, Peter. Und dann wünsche ich dir und den Hörern noch einen schönen Tag.
Danke dir, Philipp, ebenso.